Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Schon wieder Sam Neill, mal wieder Berlin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen heute uns einen Film anschauen, der unserer Meinung nach der beste Film ist, den ihr diese Woche im Kino schauen könnt. Und gleichzeitig ein Film ist, der ja auch auf seiner DVD draufsteht, der einzig wahre Berlin-Film ist. Und weil wir natürlich hier einen waschechten Berliner bei uns in der Crew haben.
Ich bin auch nur zugezogen und wahrscheinlich wird Lola Rent jetzt mit den Füßen im Grab scharren, wenn Possession der einzig wahre Berlin-Film ist, aber ich sehe es auch so.
Ja, aber deswegen begrüßen wir ganz herzlich Tino Hahn hier.
Hallo.
Und André Hecker als Hamburger Unterstützung.
Moin Moin und der Mensch, der immer so schnell froh ist, aus Berlin wieder raus zu sein, wie er reinfährt, genau.
Ja. Dabei, pass auf, was ich nämlich vorbereitet habe, sind ganz viele Berlin-Facts. Dabei ist Berlin doch die grünste Stadt Deutschlands. Rund 30% der Gesamtfläche von 892 Quadratkilometern sind Grün- und Waldflächen. 432.000 Bäume, 2.500 Parks und Grünanlagen. So, da stehst du in Hamburg, wo es halt bloß doppelt so viele Millionäre gibt wie in Berlin.
Aber ey, wo haben sie die versteckt? Also ich meine, den Mauerpark kenne ich so, ne? Aber
den sieht man aber immer nicht, weil der begraben ist in so einer Schicht Müllplan in der Regel. Also.
Das ist alles.
Also sorry, es ist doch wirklich so. Wirklich. Also Hamburg pflegt seine Parks halt wenigstens. In Berlin, immer wenn ich in Berlin irgendwo in Parks war, waren die vollgemüllter als die Straßen. Ihr kümmert euch halt nicht um eure Park so richtig. Das finde ich echt mal
ein
bisschen
schade.
Ja,
oder vielleicht bist du auch einfach so in diesen typischen Innenvierteln, weil du so, oh, wir sind in Berlin, da muss ich auf den Flohmarkt gehen, ich brauche neue Klamotten. Das, wenn man dann in Berlin
Ich rede von Park, zum Beispiel Mauerpark, wirklich. Der ist ja wirklich groß und schön.
Das ist ja, da
schön.
Geht niemand, der in Berlin wohnt, geht in Mauerpark.
Ach so, das weiß ich doch nicht.
Ja, warum? Wie oft gehst du denn auf diesen komischen Jahrmarkt da am
Dom?
Ja, Dom.
Ja, mindestens einmal im Jahr.
5-6 Mal im Jahr.
Ja, okay. Tja. Dafür gibt es in Berlin 13.169 anonyme Gräber.
Was? Umgedrehte Gräber?
Anonyme.
Also.
Umgedrehte bestimmt auch.
Vor allem, wenn ich auch gut gerettet habe.
Böse. Und da sind wir schon direkt im Thema.
Ja.
Wir wollen heute über Filme, ja, Genrefilme, zum Thema Berlin, im Thema Berlin, als Schauplatz Berlin oder mit dem Schauplatz Berlin sprechen, anlässlich des Kinostarts von, ich hoffe, wir sprechen jetzt richtig aus, André Zulawski.
Mhm.
Ja, André Zulawskis Possession kommt nochmal ins Kino, dank unserer lieben Freunde von Dropout Cinema. Und darüber wollen wir einmal ein bisschen reden und dann eben noch mal so ein bisschen durch Berlin streifen, wo welcher Film mal gespielt hat, beziehungsweise welcher Film denn so generell Berlin als Thema und Schauplatz hat. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir waren vor ein paar Jahren in Sitges, Tino und ich, und hatten dort die Gelegenheit, Possession schon noch auf der Leinwand zu schauen. Zusammen mit Sam Neill. Das war echt schön, weil Sam Neill ziemlich viel zu dem Film noch erzählt hat, um den es jetzt hier gehen soll. Und für all diejenigen, die so gar keine Ahnung haben, worum es in diesem Film geht oder die immer nur von diesem Film mal so vom Hörensagen so ein bisschen mitbekommen haben, einmal hier die offizielle Inhaltsangabe. Berlin Anfang der 80er. Die Ehe von Mark und Anna liegt in Trümmern. Die Auseinandersetzungen, unter denen ihr Sohn Bob leidet, eskalieren umso mehr, als Mark, Ex-Geheimdienstmitarbeiter, von Annas Affäre mit Heinrich erfährt. Während Mark Helen verfällt, die Anna auf unheimliche Weise gleicht, folgt ein von ihm engagierter Privatermittler Anna in ihre Altbauwohnung. Dort stößt er auf Annas unheilvolles Geheimnis. Ein bizarres Monster.
Man muss wichtig, dazu sagen, dass auch die Altbauwohnung erwähnt wird. Ja. Das ist uns Berlinern immer wichtig, dass die Decken 4 Meter hoch sind und dann erwähnt werden auch.
Sonst kriegt ihr auch Platzangst da drüben.
Und richtiger Stuck auch an der Decke, das ist immer sehr, sehr wichtig.
Einmal kurz hier vielleicht zur Erklärung, ich finde, das ist leider nicht so ganz gut gelöst hier in der Inhaltsangabe. Während Mark Helen verfällt. Helen ist die Lehrerin von Bob, seinem Sohn. Hm. Und die sieht halt Anna zum Verwechseln ähnlich. Bis auf die Haare vielleicht. Hm. Ja.
Ja. Bevor wir in Possession reingehen, weil ich weiß nämlich gar nicht, Daniel, ob ich es dir jemals erzählt habe, dieses, kannst du dich noch erinnern, als wir irgendwann mal an dem Hotel, neben uns im Hotel vorbeigefahren sind, als Sam Neill da auf der Terrasse saß und sich mit jemandem unterhalten hat?
Ja.
Das war Colin Trevorrow, der mit ihm klargemacht hat, dass er nochmal bei Jurassic World mitmacht. Das hat nämlich Sam Neill in irgendeinem Interview zu dem Film gesagt, dass er Colin Trevorrow durch Zufall in Sieges getroffen hat, als er während Possession da war. Und dann hätten sie sich getroffen zum Essen und dann irgendwie klargemacht, dass er zu diesem Film nochmal zurückkommt. Was wir da hätten aufhalten können, wenn wir da einfach dazwischen gegangen wären.
Ja, Mann. Scheiße, ey.
Stattdessen sind wir nur mit unseren 5000 Jahre alten Fahrrädern, die nur von Rost und Spucke zusammengehalten wurden, einfach nur an ihnen vorbeigefahren haben, so, guck mal, da sitzt Sam Neill.
Ja. Und er saß aber auch mit uns doch sehr lange Zeit im Kino, muss man sagen. Ja. Ey, wenn ich das überlege, ne, stell mal vor, wir hätten es gerafft, in dem Moment so hinzugehen, ey, krass, Colin Trevorrow, Sam Neill, wahrscheinlich hätten sie uns irgendwelche Securities abgehalten, aber jetzt nur mal für die eine Sekunde gesponnen. Mhm. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, dahin zu gehen, da in dieses Gespräch zu intervenieren. Wahrscheinlich hätten die nachher auch noch im Hotel weitergelabert und was weiß ich so, ne? Aber einmal so, Colin, was besprecht ihr hier? Ja. Ah, ihr wollt einen neuen Jurassic World Film machen. Okay, worum soll es gehen? Ah, Heuschrecken. Heuschrecken, die gar nichts mit Dinos zu tun haben. Nee, Colin, ich würde sagen, schmeiß die Idee direkt wieder in den Müll und konzentrier dich auf die Dinosaurier.
Ja. Ja, da einfach nur hingehen und das Glas von Sam Neill, das Weinglas, so in seine Richtung umkippen, dass er komplett beschmutzt ist und nur nach oben gehen muss. Und dann wird er schon irgendwelche anderen Termine haben.
Ja, zum Beispiel einen Podcast bei uns.
Ja, ZB.
Einfach das Mikro auf den Tisch stellen und sagen, ja, dann sagt doch mal, was ihr vorhabt. Ja. Mal gucken, ob das Publikum das gut findet.
Aber ich sehe auch eine gute Idee für irgend so einen Film, dass irgendwelche 3 Filmfreaks sowas sehen und dann beschließen, Sam Neill zu entführen, um irgendwas Schlimmes zu verhindern.
Oder noch besser. Das
gab's doch schon mal, oder?
Das kommt mir jetzt auch nicht so unbekannt vor, aber...
Aber wir könnten ja so ein bisschen was wäre, wenn draus machen. Wir sind zu dritt, also hat jeder seine eigene Vision, was eben aus dieser Situation hätte werden können.
Ja.
Das heißt, wir haben Episodenfilm mit jeweils 3 besseren Ideen für Jurassic World.
Ja.
Also es kann eigentlich nur Win-Win sein.
Sam Neill im Badezimmer an die Heizung gekettet neben Eli Roth. Den habe ich nämlich auch schon weggecasht, damit er nichts anderes mehr macht. Das ganze 14 Tage, das kann ich gar nicht ins Badezimmer im Urlaub, weil ich da lauter Schauspieler und Regisseure hinkette, damit sie nichts Schlimmes machen. Ja, das war nur leider
nach Borderlands, Tino.
Ja. Ja.
Hättest du mal ein bisschen früher zugeschlagen.
Ja, da war bei Dings, wie ist ein Kannibalenfilm?
Green Inferno.
Ja, Green Inferno, da war er da. Und auch die ganzen nächsten 10 Tage, also das ganze Festival geblieben, der saß ständig im Kino. Also das muss man ihm leider, also das ist ja bei Eli Roth sowieso, also dass ich ihm diese Filmleidenschaft wirklich komplett abnehme, aber was hilft's?
Eli Roth ist ein Fan, aber er ist halt leider handwerklich ein guter Filmemacher einfach, ja.
Ja, naja. So, kommen wir aber zu einem anderen guten oder wieder zum guten Filmemacher zurück.
Was erstaunlich war, war damals, Sam Neill sagt ja immer, dass Possession mit sein liebster Film ist, in dem er mitgespielt hat selbst. So, Und das ist natürlich so eine Floskel oder beziehungsweise das kann man natürlich immer so als PR-Geschwätz irgendwie vielleicht auch ein bisschen abkanzeln. Allerdings muss ich wirklich sagen, Sam Neill, und das ist auch so ein Ding, ne? Bei diesen ganzen Premieren, wo wir waren, auch Terrifier und so weiter. Klar, einige Leute hocken da schon ihren eigenen Film komplett mit durch, aber viele gehen halt dann auch irgendwann raus, so, ne? Ja. Also, sie bleiben dann halt zu Beginn, aber irgendwann marschieren die dann alle ab. So. Ja, und ist ja auch okay, weil die werden den Film wahrscheinlich schon zigtausendmal gesehen haben und was weiß ich. Aber Sam Neill, das hat mich wirklich überrascht, als jemand, ne? Ich meine, der Film ist von wann? Wann ist das? 82 gewesen?
81.
81,
ja. Ich meine, der hat in der Zeit den Film schon bestimmt ein paar Mal gesehen, so, und der saß trotzdem echt lange mit im Saal.
Ja, der hat ja auch davor gesagt, er hat ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen und dass er sich auch immer ein bisschen schämt, wie er da geschauspielt hat. Also nicht schämen im Sinne von schlecht, sondern wie sehr er halt so aus sich rausgeht. Das fällt natürlich neben der weiblichen Hauptrolle dann doch ein bisschen zurück, weil sie ja noch mehr aus sich rausgeht, aber er geht da auch schon ganz schön. Da hat er wirklich gemeint, okay, er findet es auch schwierig, das auf der Leinwand dann nochmal so zu sehen. Was ja, ich glaube auch kein Kokettieren ist oder so.
Nee. Sondern und ich habe den jetzt halt zur Vorbereitung für die Aufzeichnung heute, habe ich den halt nochmal geguckt. Also ich bin nicht ganz durchgekommen, ich habe jetzt so Stunde 20 oder so, glaube ich, geschafft. Mhm. Und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, ist tatsächlich, ich finde auch, die sind beide jeweils, sind die alle, oder alle sind im Film immer ein Tück drüber, so ja, die Schauspieler. Total. Ja. Aber ich fand jetzt schon bei dem Rewatch sind mir nochmal zwei Sachen halt auch deutlich hervorgetreten. Als zum einen das Schicksal von Bob, das geht mir halt wirklich hart an die Substanz so, weil es halt echt scheiße ist. Mhm. Und dann aber auch hat sich meine Wahrnehmung aber geändert in Bezug auf Sam Neills Figur, weil ich hatte den damals, als wir den in Sitges gesehen haben, hatte ich auch gedacht, boah, Alter, ist der stellt sich so. Ne? Mhm. Also wirklich, er kann's und will's ja einfach ums Verrecken nicht wahrhaben, dass sich seine Frau von ihm getrennt hat und nichts mehr mit ihm zu tun haben will, ihn sogar abstoßen findet oder sonst irgendwas, ja, aber was natürlich dann auch eine andere Begründung hat. Aber ich hatte immer so das Gefühl, dass Possession auch so anhand der vergangenen Sichtung, dass es schon immer so ein bisschen auch dieses, ja, diesen Wahnsinn des Mannes irgendwie verkörpert, der halt einfach nicht damit klarkommt, dass die Frau kein Interesse mehr an ihm hat. Also der halt wirklich überfordert ist, heillos überfordert ist, mit der Situation abgelehnt zu werden und schon in so eine Art Wahn verfällt, eben weil er halt diese Frau um alles in der Welt besitzen möchte. Vielleicht sogar noch nicht mal richtig weiß, warum er sie besitzen will. Nur die Tatsache ist, es darf sie kein anderer haben, so. Mhm. Und ich finde, das hat sich jetzt bei dem Rewatch bei mir noch mal ein bisschen verflüchtigt, möchte ich sagen. Weil ich finde, er ist ja doch relativ nachvollziehbar im Bestreben, eigentlich für Bob irgendwie ein sicheres Umfeld zu haben oder ein vernünftiges Umfeld zu haben, so. Fand ich erstaunlich, dass ich das jetzt irgendwie anders empfunden habe als noch beim ersten Mal.
Geht mir aber auch so, dass der Film so ein bisschen so eine Wandlung in der Wahrnehmung so durchmacht, gerade weil man ihn, also Wikipedia sagt auch, der Body-Horror-Film wurde in Deutschland selten aufgeführt und er war auch lange Zeit eher so was Sagenumwobenes, weil das auch einer von diesen Filmen war, man wusste, man sollte die irgendwie gesehen haben, aber man wusste auch irgendwie, dass das, als man so mit 17, 18 so das erste Mal davon gehört hat, dass das einem vermutlich nicht zusagen wird oder so, oder dass man quasi so denkt, oh ja, die Tentakel-Szenen waren ganz gut, aber sonst passiert da ja wenig. Also das ist ja so ein bisschen so ein Acquired Taste, so ein Film, wo man irgendwie schon ein bisschen reinwachsen muss und wo man nicht so denkt, das war ja wie Brain Dead. Und deswegen war da auch immer so eine gewisse Ehrfurcht da. Und als ich den das erste Mal geguckt habe, war er auch ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Ja, also ja, der war ja schon sehr niederschmetternd eigentlich. Und auch dieses, also Berlin liegt in Trümmern, deren Beziehung liegt in Trümmern, alles im Arsch. Berlin sieht er ja auch wirklich, also heute schwierig. Heute ist ja eine wunderschöne und sehr, sehr grüne Stadt, aber damals, also das war wirklich, also wie Berlin, wie räudig das da aussieht.
Obwohl, ich finde es gar nicht, also ich muss aber auch sagen, selbst in seiner Räudigkeit hat es eine gewisse Ästhetik.
Ja, aber da, also ich meine, es schafft halt wirklich, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was er eben auch so gemeint hat, dass Berlin das gut schafft, die schönen Seiten zu verbergen, was ja auch immer damit zusammenhängt, wenn ein Film Berlin spielt, wird ja auch so ein gewisses Klischee mitgegeben. Also ich glaube, das hat Kinder vom Bahnhof Zoo noch mehr aufgebaut als Possession. Aber es ist schon, dass man immer so denkt, puh. Und wir haben ja auch alle als Kinder diese Agentenfilme aus Russland gesehen, so irgendwie Gorki Park oder dieses, wo man auch, also wer von James uns Bond? Wusste bis vor 5 Jahren, dass es in Russland auch einen Sommer gibt? Das war ja so völlig mindblowing Informationen auf einmal. Und so ähnlich hat sich auch das Bild von Berlin in den Köpfen festgesetzt. Ein Film, der irgendwo, der Berlin von seiner schönen Seite zeigt, wird es halt nicht geben. Auch Lola Rent, der ja gar nicht darum bemüht ist, Berlin räudig zu zeigen oder so, hat halt sowas wie diese Oberbaumbrücke, wo ich jetzt auch nicht denke, dass das geil ist. Also er ist halt, ein Blick auf die Spree ist ganz nice, aber Brücken sind ja per se nichts, wo man so denkt, ach, das ist ja schön. Oder jedenfalls nicht so natur-like.
Ja, das stimmt. Ich habe Possession auch erst 2019 zum ersten Mal gesehen. Hm. Und ich gehe nämlich auch damit, dass es so ein Film ist, den man so ein bisschen aufgeschoben hat aufgrund seines Rufs. Weil er halt als auch als sperrig gilt, was er ist. Weil er eben als schwer zugänglich gilt, was er ist. Und es ist sicher auch ein Film, der jetzt auch in der Wiederaufführung auch ein Wagnis ist irgendwo. Und natürlich auch etwas, wo ich gespannt bin, wie viele Menschen da auch blind reinlaufen überhaupt oder ob das wirklich jetzt ein Film ist, der dann doch eher wirklich die Kenner natürlich hier und die Genre-Affikiandos anspricht. Mhm. Aber jedenfalls, bei mir war es genauso. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung von dem Film und die hat mich komplett überrumpelt beim ersten Mal. Ich fand ihn super, aber gleichzeitig wusste ich auch gar nicht, wohin mit mir danach. Mhm. Und ich habe ihn jetzt, glaube ich, insgesamt 3-mal gesehen und seitdem. Und ja, das ist ein Film, der wächst mit seinen Aufgaben, der wächst mit seinen Sehwiederholungen. Und ich finde auch, dass du den, also du kannst ihn halt komplett zerlegen, ja. Ne? Du, also ich finde halt, beim ersten Mal überwalzt er dich einfach mit seinem Wahnsinn. Und du bist halt nur so, da war ich halt beim meine allererste Beschreibung vom Film war so, okay, Lovecraft inszeniert Szenen einer Ehe. Das war so meine allererste Idee dahinter. Mhm. Aber wenn du den halt dann natürlich reingehst, was Daniel auch sagt, dann fallen dir halt immer mehr Facetten auf. Nur die sind wirklich halt, du musst dich ein bisschen reinarbeiten. Das ist schon ein Film zum Mitarbeiten, mitmachen, weil der dich halt echt vor die große Herausforderung stellt, diesen Zugang zu finden. Und dieses theatralische, übertriebene, das zieht sich ja, wie du sagst, durch jeden Charakter so durch. Und ich finde halt, da wirklich die Emotionen auch zu extrahieren so und nicht nur diesen kompletten Wahnsinn einfach nur über dich drüber fahren zu lassen, das ist halt super schwer bei dem Film. Und ich finde halt Berlin, das Setting hier, das ist halt genau das Ding. Also Berlin war damals halt gespalten, die Ehe ist gespalten. Also die sehen ja, der ganze Film ist ja das Sinnbild dieser Beziehung. Und ich finde halt auch, also zum Beispiel im Vergleich auch zum Beispiel mit dem Suspiria Remake, wo Berlin ja auch eher, also Berlin ist da auch zerrüttet, aber finde ich, ist gar nicht so bildlich im Vordergrund, sondern da geht es ja hauptsächlich zum Beispiel um die Tanzschule, die da mehr im Vordergrund steht. Ich finde, Possession ist schon die Stadt auch noch mehr Kulisse. Mhm. Und gerade dann auch später in dieser Bar und in diesen, ne, und also ich finde, Berlin wird hier in mehr Facetten gezeigt, zum Beispiel, was dem Film halt immer wieder auch untermauert, letztendlich.
Und der Berliner mauert.
Ich weiß nicht, also um mal kurz auf Suspiria zu sprechen zu kommen, also auf das Remake, sage ich jetzt mal. Ich finde schon, dass da Berlin im Herbst 77 schon auch wie hier das Berlin in Possession eine Widerspiegelung der Zustände des Films ist. Und ich finde auch, dass Guadagnino mit dieser Figur dieses alten Mannes doch noch mehr Berliner einbringt, plus Mauer und so weiter und so fort. Also ich fand das schon bei dem Remake schon einen enormen Anteil an Berlin, gerade nach hinten raus so. Klar, das konzentriert sich dann irgendwann wieder auf diese Schule und was in der Schule passiert und so, aber gerade, wie gesagt, anhand des alten Mannes, der dann ja auch dann seine Frau versucht, da irgendwie wieder zu finden oder diese Beziehung nochmal durch den Kopf gehen lässt, so, fand ich schon, dass das sogar einen etwas hübscheren Berlin-Anteil gehabt hat. Weil er ja dann zum Beispiel immer bei diesen Schrebergärten ist, die eigentlich ja jetzt nicht per se so, ja, wie soll man sagen, unattraktiv aussehen, jetzt wie diese grauen Zementbauten oder sonst irgendwas, die vor allem in Possession, sag ich mal, zu sehen sind oder in Szene gesetzt werden. Wobei ich auch hier sage, dieser Wohnkomplex, in dem Sam Neill und Isabella Gianni da wohnen, ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, der sieht halt komplett nach 70er aus, so. Mhm. Aber da ist ja schon mal ein bisschen grün, ich glaube, die Ziegelsteine sind rot von den Häusern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder haben zumindest eine gewisse Farbe. Und ja, es ist halt so ein 70er-Jahre-Betonbau, aber der sieht ja noch ein bisschen cooler aus als zum Beispiel diese Straße. Wo sind sie da? Prenzlauer Berg oder was ist das? Diese Wohnung, die Altbauwohnung?
Warte, ich muss gucken, weil nämlich die Szene mit dem Tentakelmonster spielt in der Sebastianstraße 87, genau, wo man auch immer noch hin kann. Also von außen angucken.
Ich meine, das ist ja alles deutlich abgeranzter und verfallener als die Wohnung von Sam Neill.
Das auf jeden Fall, aber das meine ich ja. Also klar, natürlich hat das Suspiria Remake nutzt auch das Setting, gerade auch natürlich das politische Setting, um das alles zu verbinden, auch handlungstechnisch und von den Motiven, auf jeden Fall. Ich meine, damit wirklich rein so architektonisch, finde ich, hat Possession dann noch mehr, weil es das eben auch in die einzelnen Szenen wirklich übernimmt. Du hast, wie gesagt, du hast diesen Komplex, wo sie wohnen, dann hast du diese Kneipe da, dann hast du eben genau, du hast dieses zerfallene Gebäude, wo eben dieses Wesen ist. Du hast, und das finde ich, spiegelt immer die Szenerie der aktuellen Geschehnisse ein bisschen wieder. Da hast du natürlich der legendären Szene von Ajani mit der Milch und so, in diesen U-Bahn-Tunnel. Also du hast so viele Facetten von Berlin, finde ich, die halt doch, also wieder unterstreicht, dass Berlin-Ambiente da mehr noch den Film für mich als Possession, der mehr eben diesen politischen Aufhänger des deutschen Herbstes nutzt. Das meine ich so.
Ja. Und auch, man sieht halt so wenig Leute auch im Hintergrund und auch diese, wo Ajani dann dem U-Bahnhof ist, der Gleisdreieck und Platz Luftbrücke, dass da kaum irgendwie Verkehr herrscht. Also wie still die Stadt einfach steht, was ja irgendwie, wenn man Berlin aus heutiger Sicht kennt, komplett absurd einem vorkommt. Aber es war ja wirklich so, als es noch eine geteilte Stadt war, war das ja längst nicht so ein Trubel in einzelnen Teilen.
Ey, und auch diese Szene in dem Tunnel, ne? Das ist mir jetzt auch nochmal, ich meine, das ist echt schon, also Zulawski, ja, es ist vielleicht hier so das Thema, ne? Solltest du wirklich einen Film machen, während du eine Scheidung verarbeitest, beziehungsweise während du der Scheidung steckst oder sonst irgendwas. Ich meine, mit Matrix 3 hat es auch nicht so ganz funktioniert, meiner Ansicht nach. Und hier aber, ey, ja, wirklich, was da für teilweise für Ideen drin sind, wo ich mir denke, boah, das ist schon ganz cool. Ich meine, sie geht in diesen Tunnel, sie hat ihre Einkäufe dabei und das ganze Ding ist am Ende halt eine Miscarriage, so, ne? Also, es geht um eine Fehlgeburt und das, ey, wirklich, wenn dann dieser Schleim aus ihr raustritt, so, das ist eine wirklich miese Szene. Und es sieht ekelhaft aus und es ist wirklich auch wie geil langsam das bei ihr da so runtergeflossen kommt und wie dickflüssig. Lucio Fulci wäre neidisch, so, ja.
Und, das stimmt.
Und vorher aber schon ist es so unangenehm zuzuschauen, wie sie halt die Anweisung von Zulawski befolgt, die Luft im wahrsten Sinne des Wortes zu ficken. Ja. Ey, ich saß da jetzt nochmal davor und ich hab mich verkrampft vorm Bildschirm. Und ich sehe das jetzt auch zum, weiß ich nicht, 7. oder 8. Mal so.
Ja, aber das lässt schon an Faszination und auch dieses, also klar kann man da irgendwie sagen, ja, okay, sie spielt einfach nur extrem, aber selbst das haut ja ganz selten hin. Also ich würde zwischen diese Possession-Szene und die Exorzismus-Szene von Lawrence in Exorzismus von Emily Rose, wo sie auch nur Schauspieler, wo sie dann auch gesagt haben, wo der Regisseur dann auch gesagt hat, oh, wir müssen hier was kürzen, die Leute glauben uns nicht, dass das Schauspieler ist und denken, wir haben hier mit Effekten gearbeitet. Und das denkt man bei Ajani ja auch teilweise, dass man so denkt, okay, irgendwas wurde hier noch übertrieben, aber man weiß, dass die Technik gar nicht in der Lage gewesen wäre, das irgendwie zu übertreiben, also dass da gar nicht nachgeholfen sein konnte. Und du hast ja schon das mit dem Luftficken, was war ja so Zulawskis Regieanweisung und Ajani hat ja in einem Interview gesagt, weiß ich aber gar nicht so genau, wie ich das umsetzen soll, weil es ja einfacher gesagt als getan. Und dann hat sie in einem Interview später gesagt, dass sie einen brasilianischen Maskenbildner hatten, der ihr die sexuelle Trance von Frauen erklärt hat, die an Makumba-Sitzungen teilnehmen. Und das hat sie mit ihm zusammen im Wohnwagen geübt, da so am Set. Und dann sollen auch immer Berliner Passanten vorbeigelaufen sein, wo sie halt diese Szene geprobt haben. Und sie hat halt gemeint, wir müssen für die wie zwei rasende Kranke gewirkt haben.
Ja, ey, aber so ist es. Und das vielleicht mal an all diejenigen als Warnung mitgegeben. Ja? Das sind wirklich Szenen, da fragt man sich, ey, seid ihr eigentlich bescheuert? Wollt ihr mich verarschen oder so? Ja? Aber ich kann halt verstehen, wenn man das zum ersten Mal sieht und nicht irgendwie bereit ist, sich darauf einzulassen, dass das halt wirklich dass man spätestens an der Szene dann sagt, nee, ich bin jetzt hier raus. So, also das ist mir alles zu overacted, zu over the top, zu, keine Ahnung, zu verkopft dann auch, ne?
Ja, und es wollte ihn ja auch niemand in Deutschland ins Kino bringen, obwohl ja 8 Jahre vorher Exorzist schon rauskam. Also das Publikum war ja schon einiges gewohnt. Auch dazwischen gab es ja schon Filme, die dem Publikum was abverlangen. Aber der Film wurde so kontrovers aufgefasst. Ajani hat ja in Cannes auch als beste Darstellerin gewonnen, dann auch diesen französischen Filmpreis César gewonnen. Aber war nichts zu machen. Nee. In Amerika kam er ja auch erst in nur 45 Minuten gekürzten Fassung raus. Und in Großbritannien war auch einer von diesen Video-Nasties. Also hat schon eine bewegte Story hinter
wo
sich.
Wo er halt gar nicht reinpasst, ne? So rein, ja, von der Definition. Nee, gar nicht. Ne? Wenn, ja, wir über die Videonasties sprechen, dann reden wir halt über, mhm, die typischen Gekröse Gorbauer-Filme. Ja. Und es ist halt lustig, dass er da eine Zeit lang reinzählt, obwohl er eigentlich rein vom Filmischen überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Auf dem Anspruch her natürlich.
Und genau da sagst du was Schönes, weil, wenn man, ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt und ich habe mich auch gefragt, ne, also du ruckzuck bist du wieder drin und ruckzuck, ich gucke auf die Uhr, waren 45 Minuten um. So, mhm, weil ich halt dann weil ich ja schon in diesen Film wieder reingegangen bin. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Also ich meine, ich weiß ja, was passiert. Ich weiß ja, dass, mhm, ich den jetzt hier eigentlich nur gucke, um mich irgendwie wieder aufzufrischen. So. Aber ich finde schon, dass Zulaski hier eine Art David Lynch-Atmosphäre oder Aura kreiert. Mhm. Nur halt deutlich kälter und zementierter im wahrsten Sinne, oder betonierter im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig, und das ist ja das auch das Entscheidende, und vielleicht auch für Leute, die jetzt jünger sind und noch nicht so viel gesehen haben und sich noch nicht so in allen Bereichen irgendwie austoben konnten, finde ich, hat dieser Film dieses Unruhige, was zum Beispiel auch ein Uncut Gems hat. Unter anderem, weil der Kameramann ja die ganze Zeit mit dieser Steadicam durch alle möglichen Sachen kreist. Und, mhm, auch wenn Sam Neill zu diesem Privatdetektiv kommt, ne? Ich meine, der setzt sich da auf den Stuhl und die ganze Zeit hin und her, am hin und her schaukeln mit seinem Stuhl. Genauso wie mit dem Schaukelstuhl, den er in seiner Wohnung stehen hat. Ja, also da ist permanent immer eine gewisse Unruhe drin. Diese Räume sind alle so groß und weitläufig und dann sitzt du da.
Altbau.
Ja, gut, nee, aber nicht nur der Altbau, auch die modernen Settings. Wenn er zum Beispiel vor seinen Vorgesetzten sitzt und der Raum ewig groß ist und sie hocken aber alle nur da in dieser einen Ecke, und die Kamera kreist um diesen Tisch die ganze Zeit rum, so, ja. Mhm. Und du fragst dich, warum ist denn diese Unruhe in diesem Film die ganze Zeit? Und das findest du immer wieder, dass die Kamera halt ständig in Bewegung ist, mit ein bisschen, ja, fast schon auch Fischoptik, ein bisschen weitwinklig so alles. Aber das hat schon meiner Ansicht nach dieses Uncut Gems, Safdie-Brüder vibrieren, mhm, vorweggenommen, ja, so.
Gerade weil der Film halt auch an der Stelle in den Film einsteigt, wo dass diese Menschen sich irgendwann mal geliebt haben, nur noch so eine schwer zu glaubende Behauptung ist. Also sie sind ja beide schon, ja, wirklich, wo man so denkt, ey, also man muss ja oder man geht ja davon aus, dass Bob schon ein Kind der Liebe ist. Also muss das irgendwann in den letzten 5 Jahren passiert sein, dass die sich so krass auseinandergelebt haben. Bloß, was Daniel ja auch schon erwähnt hat, wie belastend das ist, dass sie das Kind nicht annehmen kann. Also das, ja, ist ja eh so ein großes Tabuthema, weil man ja automatisch immer Mutterliebe oder Elternliebe als einfach gegeben, als Naturgesetz voraussetzt. Aber das ist ja auch nicht immer der Fall. Also dass man dann irgendwann sich so denkt, puh, ich kann mein eigenes Kind nicht lieben, ist ja so eins der größten Tabus, wo selbst Filme immer Schwierigkeiten noch haben, das irgendwie auszudrücken. Das ist ja ganz, ganz selten, dass das mal thematisiert wird. Und hier wird es ja auch noch im Rahmen von einem Film, der immer übernatürlicher wird, thematisiert. Gleichzeitig wird es aber nicht wirklich übernatürlich, weil dieser Carlo Rambaldi, der ja auch für Alien und E.T. 2 Awards bekommen hat, also 2 Oscars für beste Spezialeffekte, hat hier auch dieses Tentakel-Ding gebaut. Aber E.T. fliegt halt nach Hause und das Alien ist eh, im Weltall hört dich niemand schreien. Und dieses Tentakelwesen wohnt halt trotzdem in Kreuzberg. Also was willst du da sagen? Ja, das ist irgendwie übernatürlich. Ist es halt nicht. Das Tentakelwesen lebt hier bei dir. Und das ist ja auch das, was es, glaube ich, so gruselig macht, wenn sie dann in diese Wohnung reinkommen.
Ey, das ist wirklich mies, immer noch. Das sieht alles so gut aus. Das sieht wirklich so gut aus.
Und halt auch gar nichts in dem Film ist irgendwie auf Spannung inszeniert, aber trotzdem die ganze Zeit dieses Pacing, man wird die ganze Zeit so unerbittlich. Also wirklich wie die Safdie-Brüder das auch immer machen, dass man so, ja, dass es einem den Hals zuschnürt, ohne dass irgendwelche Spannungselemente drin sind.
Ja.
Oder so klassische Spannungselemente.
Deswegen, also, liebe Genrefreunde, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, nehmt die Gelegenheit wahr, euch das auf der großen Leinwand zu geben. Ihr werdet Verstörenderes in dieser Woche sowieso nicht finden. Es sei denn, ihr habt Bock auf, keine Ahnung, was kommt denn noch?
Ja, warte, für einen billigen Gag gucke ich auch noch mal rein.
Welchen billigen Gag kann man jetzt bringen? Sterben ohne Gott. So. Ey, das sind Dokumentationen, ich will gar nichts sagen, ne? Also ich meine, keine Ahnung. Aber nein, ich glaube, wenn ihr wirklich mal was schön verstört.
Man weiß nicht, wie bei Nina und das Geheimnis des Igels. Je nachdem, was der Igel für ein Geheimnis ist, könnte das verstörender sein. Aber besserer Gag gefällt mir jetzt auch nicht ein.
Ja, Was noch eine lustige Anekdote war, glaube ich, die Sam Neill erzählt hat. Zum einen diese Szene, wenn er nach Hause kommt und mit Marmelade überzogenen Jungen wiederfindet. Das ist ja wohl etwas, was Sulawski in seiner Ehe wirklich so erlebt hat. Und zum anderen, achtet bitte auf diese Motorrad-Szenen, weil da hat damals wohl niemand die Sicherheitsvorkehrungen oder die Sicherheitsmaßnahmen so richtig ernst genommen. Und Sam Neill hat noch erzählt, dass das schon irgendwie etwas aufregend war, ohne Helm da teilweise durch die Gegend zu hacken oder hacken zu müssen. Und es hat wohl keinen interessiert, aber sie haben es dann auch einfach gemacht.
Ja. Und das Ende ist leider auch aus heutiger Sicht unerwartet aktuell und beklemmend, finde ich damals. Also, oder auch, weil wir es in Sieges gesehen haben, war das so, wo man so denkt, okay, sehr apokalyptisch. Und aus heutiger Sicht denkt man, ja. Fair point.
Ja. Plus, und das fand ich jetzt auch wieder nochmal erstaunlich, plus so diese paar politischen und sag ich mal, vergangenheitsbewältigenden Tendenzen, die da immer wieder rumschwingen. Ja, also da gibt's ja Heinrich sowieso, ne, der dann irgendwie alles auf den Faschismus nochmal zurückführt und so weiter, aber auch dieser Privatdetektivsgehilfe, der Anna erstmal folgt, der lässt ja hin und wieder auch so ein, zwei Kommentare fallen, die irgendwie auf die deutsche Vergangenheit nochmal Rückschlüsse führen. Und das fand ich auch schon auffallend jetzt wieder, dass da schon so Tendenzen drin sind, obwohl das eigentlich ein sehr persönlicher, wenn nicht sogar der persönlichste Film des Regisseurs ist. Ja, Frau Ajani hat...
Entschuldigung. Nee, sag du weiter. Mach weiter.
Nee, Frau Ajani meinte übrigens, dass keine Schauspielerin mit ihm zweimal zusammengearbeitet hat, aber ich glaube, ausgerechnet seine Frau hat zwei Filme mit ihm gedreht. Ne?
Ja, und dieses, also das Privatleben, das ist immer schwierig zu beurteilen, aber ich bin bei Sulawski auch, fährt man, glaube ich, am besten, wenn er sein Privatleben komplett außen vor lässt. Ich meine, er war mit Sophie Mosso zusammen, als er 44 war und sie 18, da kann jeder sich seinen Teil zu denken und ich habe keinerlei Probleme mit Age-Gap-Beziehungen, aber das fällt halt auch außerhalb des Rahmens, wo man noch sagen kann, wo die Liebe hinfällt, und sie waren ja auch ewig lange zusammen, aber dass da ein Machtgefälle und ein Erfahrungsgefälle bestanden hat, ist halt schon klar, waren andere Zeiten, aber auch dieses, dass er das dann irgendwie in einem Film verarbeitet, weiß ich nicht, ob das so heilsam für irgendeine beteiligte Person war. Also Ajani ist ja auch recht gezeichnet aus dem Film rausgegangen. Sam Neill hat halt auch kaum verklausuliert gesagt, er hat in dem Film Dinge gemacht, die er nie wieder machen würde und auch nicht mehr machen könnte. Und das ist auch der extremste und anstrengendste Film war, den er jemals gemacht hat.
Ja, aber trotzdem hat jeder Respekt vor ihm, dem Gesamtergebnis so, weil das ist schon was Einzigartiges. Die Frage ist natürlich
das auf
immer,
jeden Fall.
Die Frage ist natürlich immer wieder auf Kosten von was, ne? Also wie hoch war der Preis so und war der Preis irgendwie gerechtfertigt? Ein Sam Neill kann damit inzwischen leben und das macht er auch öffentlich klar. Eine Frau Ajani hat halt gesagt, dass sie Jahre brauchte, um diesen Film irgendwie zu verarbeiten und irgendwie darüber hinwegzukommen. Ich weiß nicht, wie es anderen Beteiligten des Streifens geht. So, ja. Ich kann halt nur aus der, sag ich mal, distanzierten Sicht sagen, dass das schon ein einmaliges Erlebnis ist, dass man sich mal vielleicht eben über die gesamte Körperhaut kribbeln lassen sollte.
Hier ist dann halt wieder diese leidige Diskussion, Trennung zwischen Werk und Autor, ja, nein. Und das muss dann ja jede für sich selbst entscheiden, gerade bei so einer diskutablen Geschichte, die dahinter steckt und wenn auch persönliche Bezüge noch eingebaut werden, ob man sich das dann uneingeschränkt genießen oder sich zu Gemüte führen kann oder ob man das dann halt auch mitschwingen lässt. Aber man kann ja trotzdem ein Werk gut finden und beteiligt oder Einzelbeteiligte und deren Taten davon trotzdem moralisch oder ethisch verwerflich finden.
Und ich muss halt dazu auch sagen, oder ich kann halt dazu nur sagen, dass ich diesen Film natürlich auch kennengelernt habe zu einem Zeitpunkt, als sowas noch alles gar nicht zugreifbar war, also beziehungsweise als man noch gar keinen Zugriff auf solche
Informationen noch gar nicht bekannt waren,
ja. Also da hat mir der Film schon quasi das Hirn gefickt so und dementsprechend war ich dafür natürlich empfänglich und wusste aber halt natürlich nichts über die Backgrounds. Ich habe mir nur gedacht, okay, wenn das wirklich, sag ich mal, bei irgendjemandem so der Fall war, dann aber gute Nacht, ja, scheiß Ehe. Aber
ja, und selbst das wusste man ja beim ersten Gucken nicht mal, dass er da irgendwie seine eigene Ehe oder seine eigene Scheidung, wusste man ja alles gar nicht. Und das addet halt so einen zusätzlichen Layer, wenn man den haben möchte, aber auch ohne den Layer ist das völlig okay. Also für den reinen Film ist es ja unerheblich, ob da jemand autobiografische Sachen verarbeitet oder nicht, wenn die Wirkung erzielt wird.
Aber jetzt nochmal, um dann aber vom Autobiografischen zum Authentischen zu kommen. Mhm. Ist dir jetzt anhand des Films irgendwie aufgefallen, weil ich meine zum Beispiel, ne, also nur mal ein Beispiel, damit es ja auch nicht immer heißt, wir bashen nur auf Berlin ein und so oder auf Filme, die jetzt irgendwie Berlin unkorrekt darstellen. Bei James Bond, Der Morgen stirbt nie. Mhm. Da gibt's so eine tolle, kuriose Szene, wo er, wo Bond in irgendein Labor einbricht und dann fährt er mit seinem BMW im Parkhaus durch die Gegend, blablabla, und dann springt er irgendwann aus dem Parkhaus raus und landet auf der Mönckebergstraße in irgendeinem Reisebüro oder, nee, ich glaube in der Six-Auto-Vermietung oder sonst irgendwas. Ja. Und das haut halt komplett nicht hin, so. Also so wie er fährt und so weiter, das ist totaler Quatsch, wie er fährt und wie das in Szene gesetzt ist. Ist dir jetzt bei Possession nochmal irgendwie was aufgefallen, wo es auch so von wegen, ja, nee, das haut eigentlich, sag ich mal, vom Straßenplan her so nicht hin?
Also die meisten Sachen sind ja auch relativ anonym, dass man halt so ungefähr weiß, wo das ist, aber es sind ja wenig so prägnante Sachen drin. Also was ich nur jetzt nochmal erstaunlich fand, weil das habe ich noch nie drüber nachgedacht, die Oberbaumbrücke hat diese Türmchen noch nicht. Also dass die erst nachträglich draufgebaut wurden oder restauriert. Ich weiß auch nicht, ob die im Krieg zerbombt wurde oder nicht. Das fand ich nur so ungewöhnlich, dass diese Türmchen gefehlt haben, weil das sah auch so aus, als ob sie die irgendwie mit Effekten weggemacht hätten. Und die waren aber natürlich einfach gar nicht da. Und was du gerade angesprochen hast mit diesem James Bond oder so, das sehe ich halt sehr, sehr oft in Filmen. Also auch in dem einen Bourne Identity Film gehen sie in die Zollstation Steglitz rein. Das war immer die, wenn ich zu Hause bei meiner Mama war und wo ich noch in Steglitz gewohnt habe, da musste ich immer von der Autobahn da abbiegen und kommen halt mitten am Zoo aus so einem Buchladen raus. Also ist halt auch so, dass sie so eine Beamstation betreten haben. Aber das ist ja oft so, bei A-Team wird doch auch, wird da nicht der Frankfurter Bahnhof gezeigt und gesagt, der Kölner Dom oder irgend so was ganz Abstruses.
Umgekehrt, es wird gesagt Frankfurt und sie zeigen Köln.
Genau, sowas, ja.
Was ich als damals wirklich, das war der finale Schlag ins Gesicht, den mir dieser Film erteilt hat. Ja.
Ja, aber das sehe ich oft so, dass so Berlin-Sehenswürdigkeiten so platzsparend zusammengelegt werden.
Ja, zum Beispiel wie in dem Film Urban Explorer.
Ja.
Ja, ein Berlin-Film, ein Berlin-Horrorfilm über eine Gruppe von jungen Menschen, die eines Abends im Tresor feiern sind. Mhm. Und dann, was passiert denn da, glaube ich, der Laden, die Bullen stürmen den Laden?
Ja, es gibt irgendwie wie so eine Art Razzia oder so.
Ja, ich glaube, genau. Es gibt eine
Razzia. Aber auch immer so, wie eine Razzia auch nur im Film stattfindet. Also wirst ja wahrscheinlich auch schon oft in Clubs gewesen sein, wo eine Razzia stattfindet, man rafft es erst ganz, ganz spät, dass hier irgendwie gerade was abgeht. Und dann ist auch eher so, doof und nicht wie da so dieses.
Ja, es ist auch nicht immer dieses SWAT-Kommando. Ich kann mich an eine Razzia erinnern, da war ich hier in Hamburg im Phonodrom. Da muss man mal sagen, da waren die Beamten echt cool. Weil die sind dann halt da ans Mikro gegangen und haben gesagt, Freunde, wir machen jetzt hier gleich
Razzia. Genau auf diesem Track, oder?
Ja.
Nee, mit so einem Reverb-Effekt, so Razzia.
Ja.
Das ist, der Track stammt aus einem Club in Mainz, glaube ich. Das M hieß es damals, da ist das entstanden. Nee, aber hier war das halt, im Phonodrom war das halt irgendwie cool, weil da haben sie halt gemeint, so Leute, hier ist eine Polizeikontrolle, ne, wir gucken hier einmal jetzt alles durch. Ihr habt jetzt noch Zeit, alles loszuwerden, was ihr loswerden müsst. So, wenn wir euch draußen mit den Sachen erwischen, gibt's eine Anzeige und ihr werdet mitgenommen.
Ja, und, das ist nice.
Ja, und das fand ich halt fair so, ja, weil dadurch haben die Leute halt alles irgendwo in irgendwelche Ritzen gesteckt oder sonst irgendwas oder haben es halt fallen lassen.
Körperritzen?
Nee, nicht da Körperritzen, war's vorher. Darum geht's ja. Da war es ja vorher. Aber das fand ich halt schon, sag ich mal, eine relativ entspannte. Und Razzia,
ja, ich habe
so
auch
blöd,
im U60 in Frankfurt mal eine, das verlief auch so ähnlich ab, so dieses, hey, werft euer Zeug weg. Und dann geht's nach draußen. Weil da war irgendwie eine Zeit lang immer mal wieder Razzia. Ich habe aber leider vergessen, warum. Aber
warum?
Das war auch so. Also, ja, okay, nein, aber.
Ich weiß gar nicht, warum da Razzien waren. Wenn die jede Woche.
Warum? Warum also, immer wieder?
Pass auf. Ich weiß nicht, ob du das U60 noch kennst, so, ja. Aber im U60, wenn du in den Laden reingekommen bist, dann war, glaube ich, links eine recht lange Theke. Dann bist du eigentlich direkt auf die Tanzfläche zugelaufen. Und dann konntest du
hinter der Theke. Ja, das war ein gnadenloser Laden, ey. Ja. Man konnte dann nirgendwo mal sich ausruhen oder so. Man durfte nicht auf der Eingangstreppe, durfte man höchstens 5 Minuten, bis ein Türsteher einen in die Nieren getreten hat. Also das war echt. Also ich war da gern, aber das war auch immer echt.
Ja, und dann gab es doch da hinten, links, gab es so einen Bereich, wo man mal wirklich sitzen konnte, wo diese Tische da waren, dann ging es links und rechts so Treppen hoch und da haben sie diese Tische hingebaut. Ey, und wirklich, die Leute hatten ja keine Skrupel, ne? Also ich meine, dass du aufs Klo gehst und da mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Leine wegziehst, so, okay. Ja, aber das war ja halt, wie gesagt, mitten die Sitzfläche im Laden, so die einzigen, fast einzigen Sitzgelegenheiten. Und die Leute auf diesen Tischen, was die da weggezogen haben, dass der überhaupt einer sich noch getraut hat, eine Linie zu ziehen, irgendwie, oder eine Line zu ziehen auf dem Ding, auf diesem Tisch, wo schon wirklich, keine Ahnung, wie viele Milliarden Rüssel drüber gerutscht sind, so, ja. Also das.
Ja, ich war da auch immer so, dieses, habe ich das im Podcast jemals erwähnt, also ich nehme ja überhaupt keine Drogen oder keinen Alkohol, für mich ist das ja immer dann noch so zusätzlich faszinierend, weil ja dann nur noch so dieser komplett nüchterne Ekel dazu kommt, wenn ich das so sehe und ich ja auch immer, ich fand das schon immer so schlimm, wenn Leute irgendwie von meinen CDs oder sowas runtergezogen haben, weil da ja dann auch so diese CD-Hülle so ein bisschen zerkratzt wurde und gleichzeitig war ja da wenig Verständnis dafür da, dass ich nicht wollte, dass meine Sander um 7 zerkratzt wird. Ja, das war jedenfalls also, was ich so, bevor wir diesen Drogenexkurs beenden.
Aber ich hatte aber auch mal eine Razzia.
Ja.
Irgendwo bei Richtung, was war denn das? Richtung, was zwischen Koblenz, irgendwo in die Richtung, keine Ahnung.
Extra?
Nee, Nonnenhof hieß das, glaube ich. Okay. Da war, okay. Es war wie eine Goa, glaube ich. Und war wie im Keller halt, der hauptsächlich Hauptbereich. Und dann gab es oben im Eingangsbereich, wo noch Bar und so war. Und du musstest, die Toilette war oben. Und dann war ich irgendwo auf Toilette und um rauszugehen, oben nach der Treppe war so ein Vorhang. Und dann schieb ich den Vorhang so zur Seite. Und wo normalerweise dann alles dunkel und Neonlicht und so typisch halt, ne? Und alles so ganz atmosphärisch irgendwie gemacht war. Alles taghell und der ganze Raum voller Bullen. Und ich stehe in diesem Vorhang so. Oh. So Vorhang wieder zugemacht, wieder runtergegangen zu meinen Leuten. Oben ist alles voller Bullen. Naja, Freunde von mir, also alles, was die irgendwie noch am Körper hatten, so irgendwo unter welche Boxen geschoben und so. Und dann waren es aber auch ganz entspannt. Die kamen dann irgendwie runter, aber so, ja, hier ist jetzt mal auch Ende, ne? Jetzt bitte mal alle verlassen hier. Und die wussten halt auch, sobald da einer hört, dass oben wie an der Tür geklopft wird, ist eh alles schon längst versteckt worden. Aber das Lustigste war danach dann haben sie alle rausgeworfen quasi und während sich dann auch draußen unterhielten wurde, wo es weiter jetzt geht, während die Bullen daneben stehen, so wo die nächste Location quasi ist, wo alle zusammen hinfahren. Danach gab es eine Woche später einen Zeitungsartikel, halt den Polizeibericht und der war geil, weil ey, das war wirklich harmlos. Da klar wurde ein bisschen gekifft und da hat vielleicht auch einer mal vielleicht einen Pilz dabei gehabt oder sowas. Aber es war wirklich total entspannte Party. Und dann stand in diesem Polizeibericht so drin, irgendwie die Polizei musste später noch mit der Feuerwehr anrücken, mit einem Absaugschlauch und die drogengeschwängerte Luft absaugen. Polizeihunde verloren ihr Bewusstsein. Da waren gar keine. Ich habe keinen einzigen Hund gesehen an dem Abend. Ey, das war so lustig, ja.
Polizeihunde verloren. Oh Gott.
Ja, ich komme zu der anderen
Drogen-Story zu Berlin.
Gleich nochmal zurück. Es gibt nämlich noch einen guten Connect gleich bei einem anderen Berlin-Film.
Ja, ich hatte noch eine Polizeistürmungsgeschichte, aber die hebe ich mir für einen anderen Zeitpunkt auf, wenn wir mal über Raves oder sowas reden. Oder Hausparty.
Machen wir. Jetzt erstmal wieder zurück zu Urban Explorer.
Genau, also die Polizei stürmt den Laden und dann versuchen sie uns zu erzählen, dass diese Gruppe von Teenagern durch einen speziellen Zugang hinter dem DJ-Pult des Tresors, des alten Tresors wohlgemerkt, Zugang zur Kanalisation haben. Und dann gehen sie in die Kanalisation und müssen sich dort mit einem Schlitzer auseinandersetzen. Gut, der spielt halt vor allem Untergrund Berlin, ne, dieser Film. Aber da muss ich damals schon sehr lachen. Weil das war auch wieder so ein typisches Ding, wie wir halt Städte in Filme einbinden und überhaupt keine Ahnung von der Stadt haben. Denn das war so abstrus, was sie da erzählt haben mit dem Zugang zur Kanalisation und halt im Tresor. Weil ich meine, ey, das Ding heißt halt Tresor. Es ist ein Banktresor. Natürlich gehst du da nicht durch die nächste Klappe in den Untergrundschacht so. Und ach, das fand ich sehr herrlich.
Ja, ich
nur in Berlin.
Fand den auch eigentlich. Ja, der ist halt guckbar. Der ist, glaube ich, mit dem, da kann man diesen Creep von mit Franka Potente, wo sie irgendwie in der Londoner U-Bahn von einem verrückt gewordenen Frauenarzt gejagt wird, und den kann man ganz gut als so ein Double Feature gucken.
Ja, ja, finde ich auch. Ja. Also wenn man auf U-Bahn-Schächte und Kanalisationsschächte.
Genau. Steht. Wir haben ja auch schon mal ein Special zu U-Bahn-Filmen gemacht, weil meine These ja immer noch ist, in U-Bahn und in Zügen wurden noch nie schlechte Filme gedreht. U-Bahn-Schächte sind ja schon ein bisschen schwieriger, weil die ja auch, Achtung, relativ geradliniges Entertainment erfordern.
Kauf ich Strecke an.
Ja, kommen wir noch mal zu einem anderen, oder ich glaube zu dem, ja, zu dem schlechtesten Berlin-Horrorfilm, der aber auch irgendwie schon wieder ganz cute ist, das ist der Teufel von Rudo. Rudo ist so eine, ja, so ein sehr gut bürgerliches Viertel weit draußen im Osten. Und da bringt halt einfach jemand Leute um. Und so ein Couple hat noch so einen Typen in den Käfig eingesperrt bei sich im Haus.
Und das sagst du, oder das behauptest du, obwohl sich in der gleichen Liste noch High Alarm am Müggelsee befindet?
Ja, aber das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ihr lacht ja auch über Soul Kitchen von Fatih Akin und sagt, dass das ein guter Film ist.
Ja, weil das halt auch eher zutrifft als
ja, ich weiß, ich wollte einfach gucken, wie sehr eure Gesichtszüge entgleisen. Ja, High Alarm am Müggelsee hat halt zwei gute Gags, aber alle 45 Minuten was zum Lachen ist halt ein bisschen wenig.
Ja, also
wo ist der Müggelsee? Den kann ich mir auch nicht hochchessen irgendwie. Also würde ich gern, aber
wo ist der Müggelsee? Weil jemals, ich habe noch nie irgendwas zu diesem See in Berlin gelesen oder irgendwelche Schilder dazu entdeckt oder sonst irgendwas.
Das ist also der größte See in Berlin, also der ist schon riesig. Der ist halt, ja, Treptow-Köpenick, also der ist relativ weit. Weil jetzt muss ich erstmal, wie sind die Himmelsrichtung? Nicht ohne Seife waschen. Im Südosten ist der, kleiner Gag.
Im Südosten?
Ja. Okay. Also ich guck mal, wie weit es von mir wäre zum Müggelsee. Da frage ich doch mal den Routenplaner.
Lass mich raten, eine halbe Stunde?
Ja, wie alles
in Berlin.
Ich glaube, das könnte weiter sein. Das ist auch kein Berlin-Diss, dass alles eine halbe Stunde weg ist. Oh, mit der Bahn brauche ich 75 Minuten, mit dem Auto bin ich, wie viele Kilometer entfernt? 17. Oh, der ist ja fast beim Flughafen.
Krass. Bei dem neuen Flughafen?
Ja. Also für alle Fußballfans, es ist vom Stadion an der Alten Försterei noch ungefähr 3 Zentimeter auf der Zoom-Stufe entfernt, die ich gerade bei Google Maps habe. Nee, also schon echt weit draußen.
Ja, also.
Aber riesig.
Und du sagst wirklich, der Teufel von Rudo ist schlechter als Müggelsee. Also ich meine, Müggelsee, ich will ja gar nicht zu sehr drauf rumbashen, der hat ja schon so einen gewissen Scale. Ja, also ich meine, das ist ja schon eine gewisse, sag ich mal, da sind schon relativ viele Locations drin und was weiß ich so. Also ich will jetzt nicht sagen, oder ich will ihn jetzt nicht kleiner reden, als er ist. Aber ich fand den halt, da muss ich sagen, da gucke ich mir halt dann doch lieber das Original Helge Schneider an, als eben so ein Zoom-Guard.
Ja, also das also Ding ist, also
ich mag Müggelsee schon auch ganz gerne. Und ich meine, wenn man es mal vergleicht, ist jetzt natürlich.
Stimmt,
jetzt
du bist ja der Hai-Profi jetzt.
Naja, als Hai-Film würde ich ihn jetzt auch, also würde ich auch gar nicht bezeichnen. Also dafür ist auch zu wenig Hai. Aber jetzt ist natürlich nicht allgemeingültig, aber wenn man vergleicht. Müggelsee hat auf Letterboxd nur 3,3. Der Teufel von Rudo hat keine Wertung, weil die zu wenig Leute gesehen haben. Aber die Leute, die ihn gesehen haben, haben ihm alle einen halben bis maximal einen gegeben.
Deswegen halt dieses High Alarm vom Müggelsee mag einem persönlich nicht liegen, aber ich kann schon verstehen, warum es da so Kult gibt oder so.
Oh, Chris hat Teufel von Rudo, Podcast Freund Chris hat 1,5 gegeben.
Und während der Teufel von Rudo, selbst für Leute, die in Rudo wohnen, die schämen sich wahrscheinlich. Also technisch war der aber ganz gut, aber dass es auch so eine Indie-Produktion ist. Und ich war nur damals, aus welchem Jahr ist der denn? 2002, das war gerade so der Zeitraum, wo ich nach Berlin gezogen bin, wo ich auch gleich dann noch einen tollen Übergang zum nächsten Film mache, wo ich gerade nach Berlin gezogen bin und fand das so absurd, dass halt ein Horrorfilm, und ich dachte noch, es ist auch eher ein Thriller, und ein Horrorfilm, der in Berlin spielt, dass das im Kino läuft. Und dann bin ich da reingerannt, das war so einer der ersten Filme, die ich in Berlin im Kino gesehen habe, habe halt so gedacht, puh, das ist ja wie das, was ich mir in Hessen immer noch mühsam bei diesem komischen Versand in Kassel bestellt habe für 60 Mark, wo ich dann einfach irgend so ein, hey, wir sind mit Pappe und viel Blut und roter Beete ein Wochenende im Wald gewesen, Film. Das hat mich dann Doch.
Wie nennst du Andreas Schnars Filme?
Oder Herrn Bethmanns?
Ja, die
Berlinerinnen zur Fleischeslust
über die gezwungen. Reden wir nie. Da reden wir nie drüber. Sex, aber welche Gewalt andere? Und
gute Laune. Hm? Ja. Sex, Gewalt und gute Laune.
Welche andere Berlin-Film aber sehr positive Erinnerung bei mir hat. Ich scheue mich aber ein bisschen danach, den wiederzusehen, weil ich fürchte, das ist auch einer der Filme, die schlecht gealtert sind, ist Tattoo. Der hat mir damals nämlich gut gefallen, wo zwei Polizeibeamte in Berlin so einen Serienkiller jagen, der in so einer Art Ritual Leuten die Tattoos aus dem Körper schneidet für so einen unheimlichen, mysteriösen Sammler. Und das Finale spielt nämlich an der S-Bahn-Station, wo ich gerade hingezogen bin. Also ich habe den Film im Kino gesehen, so gedacht, cool. Der ist nicht wirklich gruselig, aber der hat schon eine ganz geile Atmosphäre. Also ich war damals recht beeindruckt von dem Film, weil man zu der Zeit ja auch wenig Filme gesehen hat, wo man dachte, das könnte auch auf so einem amerikanischen Psychothriller-Level
mithalten. Der ist ja von Schwendke, ne?
Hm? Ja, eben, Robert Schwendke hat da schon ne? so seine ersten Fingerspuren hinterlassen. Ich finde auch, es ist sein bester oder zweitbester Film, was aber mehr über die anderen Filme sagt als über Tattoo. Aber als ich da nach Hause gefahren bin, auf einmal in demselben Bahnhof stehe, wo das Finale von dem Film stattgefunden hat, war ich schon ein bisschen beklommen. Also das war ein ganz netter Effekt.
Aber das ist dann cool. Aber ich weiß nicht, ich krieg dir das immer so, ich meine, man sieht ja schon auch mal hier und da in Hamburg ein paar Locations, die halt eben für doch etwas bekanntere Filme zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. So. Aber irgendwie das im Film zu sehen, ist für mich immer noch ein bisschen was anderes, als selbst irgendwie da zu sein. Ich meine, keine Ahnung, wie oft jetzt irgendwo in Hamburg schon oder was ich die Landungsbrücken gezeigt worden sind oder sonst irgendwas. Hm. Aber wenn ich da bin, dann denke ich mir nur, oh scheiße, jetzt muss ich schon über diese Brücke laufen und darüber.
Ja.
Und
es ist immer ein bisschen ambivalent. Ich war jetzt zum Beispiel, ich war jetzt gerade im Urlaub und ich war jetzt in Brügge. Ich war zum ersten Mal in Brügge. Ah. Und da habe ich mir halt nochmal Ausschnitte aus Brügge Sehen und Sterben angeguckt, weil ich mal wissen wollte, wo die Spots sind. Ich habe sie auch gefunden. Aber es war jetzt kein Magic Moment irgendwo, ne? Und auch in der eigenen Stadt.
Ja, ne,
Stadt.
Das ist so.
Es kenne ich das, also, ja, ist irgendwie cool, wenn man irgendwie sieht, dass in, oder es gab, wo war das nochmal, war es in Dämoni oder so auch, wo das Hamburger Rathaus drin war oder sowas. Also es gibt ja immer wieder Filme, wo man darauf stößt, aber ja, für mich ist es jetzt auch nicht, dass wenn ich in der Stadt halt daran vorbeilaufe, dass ich mir jetzt mal denke, boah, hier war's. So, klar, ist irgendwie also, cool, aber ja.
Ich finde, es ist immer bedeutender oder irgendwie interessanter oder spannender oder irgendwie auch ja, Selfie-würdiger, wenn es irgendwo in der Stadt ist, in der du halt selten bist oder selten warst. So, ne?
Ja.
Also ich, natürlich, also wenn ich mich freue, irgendwo, keine Ahnung, ich finde einen Film cool und dann bin ich vielleicht in Berlin auch an eben einer Location oder einem Standort, wo eben wo irgendwie eine coole Szene stattgefunden hat oder so. Ja, dann würde ich das auch in Berlin zum Beispiel machen. So in Hamburg komme ich da gar nicht auf die Idee. Und ich glaube auch, je mehr du mit so einem Ort zu tun hast, umso weniger interessiert dich dann sowas. So, weil du halt kannst ja immer hingehen, ja. Aber wenn ich jetzt in San Francisco bin und ich würde da jetzt irgendwie an der Stelle stehen, wo, keine Ahnung, Bullet mit seinem Auto rumgesprungen ist, so, ja, dann mache ich da ein Foto.
Ja, das ist ja, das ist ja das Geheimrezept, glaube ich, hier von der Kollegin Andrea David, die ja dieses Filmtourismus macht. Mit dieser coolen Idee, mit diesen Fotos, dass du auch wirklich nochmal siehst im Frame, dass, wo das war. Das ja, finde ich halt, ne, sehr, sehr einfach, dann hast du diese Verbindung auch direkt. Aber ich nur da stehe und da weißt so, ja, okay, das, da hier war der Shot aus dem Film, dann ist es trotzdem immer noch die Stadt und nicht der Film und nicht das Set. Und ja, wie gesagt, ich fand es cool, auch jetzt in Brügge irgendwie. Ich habe die Fotos, die Locations dann auch irgendwie fotografiert und so. Ist nice, aber wie gesagt, ist jetzt kein Magic Moment irgendwie für mich in dem Sinne. Aber es ist cool zu wissen, wo es war. Ja. Aber in der eigenen Stadt habe ich dir recht, da bin ich viel zu sehr mit dem Alltag beschäftigt, auch darauf, als darauf mich zu erinnern, ah ja, hier wurde mal irgendwie Tatort Hafenkante gedreht.
Bei mir ist es auch eher so, wenn ich so eine relativ banale Location oder so, ja, Hafenkante natürlich, oder Wasserpolizei, gibt es jetzt auch so das neue Mega-Ding, dass alle Städte, wo auch nur entfernt Wasser in der Nähe, so eine Wasserpolizei-Serie bekommen.
Na klar.
Weil es auf der Spree aber immer so brennt, oder was?
Ich weiß nicht mehr, ob die Spree auch so eine WAPO hat oder so. Da halte ich mich von fern. Es reicht schon, dass ich gesehen habe, dass es NCIS Sydney jetzt gibt.
Ja, ist wahrscheinlich die Spepo.
Ja.
Anstatt wo.
Nee, aber wenn ich so.
Friedrichsberg, wir gehen rein.
Manchmal mache ich halt schon von so Berlin-Locations ein Foto, aber eher, wenn ich so eine banale Location.
Horatio Hahn.
Wenn ich so eine banale Location, zum Beispiel von Killing Eve spielt ja in Berlin und ja. Da wird halt eine der, oder eine der sympathischsten Figuren relativ früh am Bahnhof Weberwiese irgendwie bespitzelt. Und das war halt der Bahnhof, wo ich jeden Tag zur Arbeit durchgelaufen bin. Und das war halt so absurd, weil es so banal ist. Man läuft da jeden Tag lang und denkt sich so, ach, okay, das ist jetzt hier auf einmal so inszeniert. Und der Bahnhof wurde auch gar nicht gepimpt oder so, sondern wurde so dargestellt. Oft ist ja dann auch das, dass man noch erkennt, was für eine Location es ist, aber es wird dann noch irgendwie verbessert oder irgendwie heller gemacht oder sonst irgendwas. Und bei Killing Eve gehen sie auch an der Museumsinsel lang. Da ist halt einfach nur so ein Altersheim. Und in Killing Eve war das dann aber so dieses Bordell für ganz spezielle Exklusivwünsche, so für Sadomaso, und das fand ich halt irgendwie funny, dass dieses Altersheim dann einfach von außen gezeigt wird. Die Szenen werden sie auch im Studio gedreht haben, aber das gegenüber der Museumsinsel, wo so ein riesengroßer domartiger Bau ist, dass da dann so ein exklusives Bordell sein soll, das war so absurd. Also das ist ja eh das, was einem oft auffällt, was für absurde Orte dann in Berlin an welche Location gelegt
werden. Ja, wenn zum Beispiel die Disse in John Wick 4, Alter.
Ja, sowas halt.
Ja, also, dass man das ist so auch absurd einfach. Ja.
Wo ist der Laden, Alter? Ich würde gerne mal...
Das ist Kraftwerk, wo aber natürlich nichts drin ist. Also, wo man sowas gut reinbauen kann, wo aber maximal irgendwelche Kongresse auf einem der Stockwerke stattfinden. Also nicht mal ansatzweise wird das so genutzt.
Das ist schon...
Das fand ich schon... Ja, das ist, aber ich meine, jetzt muss man mal sagen, ne, das war schon eine geile Location. Also das gibt schon, das macht schon was her optisch so. Und auch, was sie halt bei John Wick 4 daraus gemacht haben. Auch dann, wenn er halt da runterstürzt und dann das Wasser noch da so runterfällt, warum auch immer das da in diesem Club so sein muss.
Ja.
Aber trotzdem, das sah halt alles schon sehr geil aus.
Also, ja, aber also hat mit der Realität der Stadt nichts zu tun halt. Das ist es halt, ja.
Nee, gar nicht. Oder auch der Anfang, das spielt ja irgendwie in diesem komischen Messegebäude, was halt irgendwann mal gebaut wurde und dann war so, ja, es ist bald fertig, jetzt immer noch nicht fertig, hat über 1 Milliarde inzwischen gekostet und steht einfach so da, was auch, wo immer im Keller oder in dieser komischen, im Keller, in dieser Autobahnunterführung, wo auch schon Hanna gedreht wurde.
Ja.
Dieser, und wo auch eine Szene aus irgendeinem Marvel-Film auch da stattfindet, wo ja auch dann im Gebäude vom Potsdamer Platz der Sitz von den Vereinten Nationen ist und so.
Das müsste Civil War sein, ne? Das müsste Civil War sein, oder?
Weil ich glaube, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, aber wo man auch, die sind halt auch so charakteristisch, da ist so alles mit so orangen, grell-orangen Kacheln.
Das war auch bei Tribute von Panem. Das, also,
ja, das.
Da würde ich zum Beispiel sagen, also, dieser U-Bahn-Tunnel mit den orangenen Kacheln, und
das ist auch nur eine Fußgängerunterführung, das ist nicht mal ein U-Bahnhof in der Nähe, das ist nur eine Fußgängerunterführung,
Aber die und ich muss es echt sagen, es gibt halt diese zwei Locations in Berlin, wo ich sage, okay, da kommt immer noch so Film-Vibes auf. Und das zweite, so komisch es klingt, aber ist für mich der Alexanderplatz. Also zumindest durch den Fernsehturm, glaube ich, weil der Fernsehturm dann noch in so einer, sag ich mal, Distanz ist, die man jetzt nicht so unbedingt
greifen kann,
genau. Aber ich finde, der Fernsehturm am Alex macht schon, gibt dem Ganzen irgendwie diesen vielleicht Filmflair.
Diese Größe. So. Ja, und auch diese Größe, diese Präsenz, das finde ich auch. Ja, das ist halt auch schon ein sehr markanter Punkt. Und du hast da viele Fluchtpunkte, die du auch gut inszenieren kannst, um so eine Größe zu erreichen. Ja, das stimmt. Da gehe ich mit.
Aber jetzt mal, ich meine, wir haben ja noch ein paar Filme in der Liste. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht lang auswalzen, aber Ninja Assassin. Ich meine, ich weiß, dass der in Berlin spielt. Ich weiß auch, dass der in Berlin gedreht worden ist. Aber ja, du siehst es ja nicht.
Nee, ja, es sind so ein paar Filme. Also ich glaube, wir behandeln noch so ein paar, wo man auch Berlin sieht. Welcher aus mehrerlei Hinsicht sehr sehenswert ist, ist Don 2. Die Fortsetzung von Don 1. Auch so ein Hindi-Blockbuster mit Shah Rukh Khan, der nämlich 2011 in Berlin war, um auf der Berlinale diesen My Name is Khan vorzustellen und dann gemerkt hat, oh, in Berlin könnte man ja super einen Film drehen. Und dann haben sie mit einem gigantischen Aufwand in Berlin diesen Film gedreht, wo es im Prinzip darum geht, dass sie in die Deutsche Zentralbank einbrechen müssen, um da diese Druckplatten zu holen. Und es gibt halt eine Verfolgungsjagd in dem Film, wo sie 3 Wochen lang ganz viele Straßen in Berlin gesperrt haben. Das Brandenburger Tor war auch 3 Wochen gesperrt. Die Verfolgungsjagd 67 Autos. Shah Rukh Khan läuft am Alexanderplatz dieses Hochhaus runter, wo jetzt auch so offiziell kann man da Bungee-Sprünge machen und so. Und er rennt halt dieses Hochhaus runter. Und 2012 war halt auch noch so diese sehr dankbare Zeit, wo alles, was man mit der Hand machen kann oder mit Benzin in die Luft jagen, super geil aussieht. Alles, wo man Effekte braucht, sieht halt so aus, dass man sich so denkt, was zur Hölle ist hier los? Was den Film halt super unterhaltsam macht, weil sie halt überall in Berlin sind. Die Stadt hat halt 3 Millionen zum Film dazu geschossen, deswegen sind die Brandenburger Tor, Alexanderplatz, Französischer Dom. Also es ist halt einfach wie so eine Sightseeing-Tour.
Ja.
Und das der Film ist auch an sich gut. Also so auf diesem Ocean's 11-Niveau, wenn die halt alle komplett am Rad drehen würden.
Das fand ich auch bei Unknown Identity, heißt der, glaube ich. Das ist einer dieser Jérôme Collet-Serrat-Filme, glaube ich, mit Liam Neeson, wo sie am Ende im Athlon sind. Und ich glaube, sie sprengen dann irgendwann die oberste Etage vom Athlon oder so in die Luft.
Mhm. Ja.
Was halt auch echt sehr komisch ausgesehen hat.
Ja, das war wieder so eine dieser Explosionen, wo du in der Explosion merkst, dass da halt so ein Layer drauf ist, der so ein bisschen zur Seite bricht, so kaputt. Und unten drunter bleibt alles so merkwürdig unberührt. Was gibt's noch in diesem?
Aber meine Frage ist jetzt, also, du hast ja jetzt von Don geschwärmt, was sie da für eine krasse Verfolgungsjagd durch Berlin haben stattfinden lassen.
Mhm.
Meine Frage, und das ist ein Film, den hattest du hier nicht in die Liste mit aufgeführt, aber da würde es mich mal interessieren, was du davon, wie du das siehst. Wir haben ja noch von unserem Kollegen Christian Alward diesen Steig nicht aus.
Mhm.
Der hackt ja auch komplett durch Berlin, ne?
Ja, aber halt relativ, also dadurch, dass der Film ja die ganze Zeit im Auto spielt, ist er halt auch nur auf Straßen unterwegs. Man erkennt schon viele von den Locations, aber das ist auch sowas, wo man so denkt, ja, okay, spielt in Berlin, kann da aber jetzt nicht so viel irgendwie rausziehen, bis auf dass das Finale halt an einer relativ, ja, bekannten, populären Location spielt, aber die 85 Minuten bis dahin ist halt so, wo man so denkt, ja, okay, die fahren da so rum.
Ja, weil ich noch weiß, er hat da so diesen einen Shot, wo sie halt schon mal ein bisschen schneller irgendwie durch die Straßen sausen so und dann hat er, glaube ich, so eine Drohne, die halt auch echt durchs Auto hindurch.
Ja, das ist ein geiler Shot.
Einmal geht und dann wieder raus. Und da, finde ich, siehst du halt schon sehr viele lange Straßenzüge, wo die Kamera eigentlich eher hinterherfährt und dran bleibt. Ähnlich wie bei Civil War. Bei Civil War, diese Stelle habe ich tatsächlich auch schon gesehen, wo ich auch dann überrascht war, wie sie im Film wirkt und wie sie tatsächlich ist. So, bei Dings war ich halt an manchen Stellen echt beeindruckt. Und ja, ich glaube, du meinst diese Uferstelle da, ne, wo sie dann da stehen. Ja. Und diese Verhörsituation, diese Verhandlungssituation haben.
Ja.
Ja, die kenne ich auch, die kenne ich auch.
Ja, und deswegen ist das eher so, wo man so denkt, ja, okay, spielt in Berlin, bettet das auch ganz gut ein, aber eher so in diesem, wie auch diese Tatorte dann immer die jeweilige Stadt einbinden. So, dass es schon präsent ist, dass Leute, die da wohnen, sich abgeholt fühlen, aber nicht, dass man so denkt, ach krass, geil, wie das jetzt hier irgendwie platziert wurde. Wo man es eher denkt, ist, glaube ich, ihr müsst mir helfen jetzt wieder bei Dämonen 2. Dämonen 2 ist der erste Teil.
Ja. Ja, also genau, in Deutschland sind die umgekehrt rausgekommen, ja.
Und das ist der, der im Kino spielt, der zweite.
Genau, und der ist auch der, der als erstes rauskam. Der zweite Teil kam ja gar nicht mehr in Deutschland raus. Und der spielt nämlich, also im Film, im neu eröffneten Berliner Kinopalast Metropol. Da findet nämlich eine besondere Vorpremiere für einen ominösen Horrorfilm statt, laut Inhaltsangabe. Weil die Werbekampagne so effektiv ist, die Filmverfolgung gut besucht. Was unter anderem auch an der hohen Anzahl zuvor verteilten Freikarten liegt. Okay, merkwürdig, merkwürdig ausführliche Inhaltsangabe. Und es gibt aber dann auch so ein rotes Motorrad mit einem Samurai-Schwert und einer Frau drauf, mit einer silbernen Maske. Und die prostituierte Rosemarie, die mit zwei Freunden da, setzt diese Maske auf. Und beim Absetzen verletzt sie sich leicht und das löst dann quasi so diese ganze Sache aus. Und den, also ich finde, der spielt halt in Berlin, man sieht nicht so viel davon, weil der Großteil ja in diesem Kino spielt. Aber dieses Gebäude sehe ich halt sehr oft, weil das neue Schauspielhaus am Neuendorfplatz ist. Und die Disco, die da drin war, hieß auch eine Zeit lang Metropol. Und ich glaube, es hängt nämlich jetzt auch immer noch Metropol als Schriftzug draußen dran. Das ist irgendwie unfreiwillig funny, finde ich. Und das ist eine Location, wenn ich die von außen sehe, da denke ich doch immer wieder an diesen Film, obwohl der Film ja überhaupt nicht drin stattfindet. Aber das war ganz nice. Und ich glaube, wir hatten über Dämonen 2 schon mal kurz gesprochen, weil er diese unrühmliche, funny Geschichte hatte, dass er auf Netflix war, obwohl er noch beschlagnahmt war und das gar nicht sein durfte, weil die den irgendwie so weltweit kurz aufgenommen haben ins Programm. Und dann war so das erste Mal, wo Netflix damit konfrontiert war, oh, was machen wir denn eigentlich, wenn wir einen Film weltweit aufnehmen ins Programm und in einem Land ist der beschlagnahmt?
Das war schön.
Den mal erwähnt haben, ja.
Diese eine Woche oder zwei Wochen, es waren
zwei, drei Tage. Okay, aber ja.
Aber das war.
Da hatten sie doch irgendwie so einen ganzen Schwung an Italo-Sachen reingekauft und völlig vercheckt, dass sie manchen Ländern halt einfach beschlagnahmt sind.
Ja, ja, genau. März 2021 war für ein paar Tage da und seit August 2023 ist auch Indizierung und Beschlagnahmung aufgehoben.
Aber es ist ähnlich wie den Film Urban Explorer, so viel von Berlin hat man anhand des Filmes nicht.
Nee, so ein paar Establishing-Shots, also dieses Gebäude ist halt quasi Berlin und der Rest könnte halt überall spielen. Also das ist mir ehrlich gesagt auch erst bewusst geworden, als ich ihn da jetzt noch im März 2021, also auf Netflix war, auch nochmal geschaut habe. Vorher war mir das gar nicht klar, dass der in Berlin spielt.
Und es trifft auch auf meiner Ansicht nach hier Berlin Syndrome zu. Ein Film, wo eine Fotografin, Backpackerin, glaube ich, die trifft halt in Berlin auf einen jungen Mann, die lernen sich kennen, sie kommt mit zu ihm nach Hause, naja, und er lässt sie halt nicht mehr weg. Ich meine, der Film spielt in Berlin, es handelt davon, dass sie nach Berlin kommt, um da zu fotografieren und was weiß ich, aber ob das jetzt wirklich in Berlin spielt oder in, keine Ahnung, Cuxhaven, so, ich glaube, letztendlich merkst du das nicht. Ich würde sagen, so ein Film wie Rambock hat da noch mehr auf die Umgebung geachtet. Aber der Hinterhof, den man hier eigentlich die ganze Zeit zu sehen bekommt, der könnte in jeder Stadt spielen.
Ja, ich glaube, Berlin-Syndrom soll auch ein bisschen damit, also er ist ja auch gar nicht für Leute in Deutschland gedacht. Das soll ja so ein Film sein, der ist ein australischer Film, den man sich in Australien anguckt und sich so denkt, ach du Scheiße. So wie wir halt Wolf Creek gucken
sollen. Ja, ich wollte den Vergleich gerade machen, das ist unser Wolf Creek. Geht bloß hier Berlin, da werdet ihr von Tinder-Dates in die Apartments gesperrt.
Ja. Weil ich gucke mir Berlin-Syndrom an, sehe, wo die da gefangen ist und denk so, besser als bei mir daheim. Also ist halt so, der Film funktioniert halt nicht so ganz irgendwie.
Die muss nicht mal teilen, die hat gar keine WG. Ja,
deswegen, die hat immer ein Zimmer für sich. Also Berlin-Syndrom zieht nicht so ganz. Also es ist so, der ist völlig okay, aber man denkt sich auch so, okay, das war's jetzt, weil es entsteht weder so eine krasse Beziehung zwischen denen oder so Stockholm-Syndrom und es wirkt halt immer so, als ob gleich der Film ein bisschen besser wird, aber passiert nicht. Deswegen immer wenn die Stadt im Namen steht, eine These, wenn eine Stadt im Namen auftaucht, ist der Film nicht gut.
Generell oder bei Berlin?
Nee, generell.
Oh, das ist jetzt, das ist eine harte.
Oder es ist im Oeuvre des Regisseurs kein guter Film, damit er jetzt nicht mit München von Steven Spielberg kommt oder so.
Philadelphia.
Könnte auch der Käse sein.
Ja, eben.
Ja, aber so heißt die Stadt, was soll ich jetzt sagen?
Was, der Film ist Käse. Ja. Ja, okay, das bisher noch Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Deutsche Städte.
Detroit.
Deutsche Städte.
Detroit und Boston waren zwei gute Filme.
Ja, okay, aber da geht's auch immer um was Spezielles, was in der Stadt auch passiert. Also sowas, wo die Stadt quasi nur Schauort ist und das so auftaucht.
Okay, Berlin-File.
Ja, okay.
Der war okay.
Ja.
Also, der war nicht scheiße, sagen wir's mal so.
Ja.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass
M heißt zum, ja, aber ja. M heißt zum Beispiel auch eine Stadt sucht einen Mörder und nicht M Berlin sucht einen Mörder.
Das stimmt.
Die wussten schon, dass ich mal diese These aufstelle. Fritz Lang.
Hingegen Rambock Berlin Undead.
Ja, aber wer würde einen Film der Berlin Undead? Also das ist ja auch so ein komischer Zusatz. Rambock klingt mega geil, Berlin Undead denke ich so.
Ja, also Berlin Undead würde ich mir auch weniger anschauen als Rambock. Inzwischen.
Ja.
Inzwischen. Damals wäre es für mich tatsächlich eher der Grund gewesen, da jetzt einzuschalten, weil ich halt das Undead dabei habt, ne?
Ja, aber viele Filme, sowas wie Urban Explorer, müsste man doch eigentlich auch Berlin Underground nennen oder so. Also Urban Explorer ist auch vom Marketing-Aspekt gar nicht so geil.
Es kommt drauf an, wo du ihn vermarkten willst.
Ja.
Oder ob du sowas wie Nekromantik halt auch vermarkten willst, wirklich vermarkten willst, ne?
Genau.
Das muss man halt auch noch dazu sagen. Ja, aber hier M, wo wir es schon mal, ich meine, wir hatten den Film im Podcast, also ich weiß nicht, welche Folge das war.
Ganz früh,
müsst ihr mal suchen, ganz früh, zweistellig noch.
Hört euch auf jeden Fall die Folge zu M an, falls ihr M noch nicht gesehen habt. Aber was M schafft, meiner Ansicht nach, ist nochmal, ja klar, es ist zu einer anderen Zeit, vieles sieht wahrscheinlich nicht mehr, also ich würde wetten, dass mindestens 90% des Films nicht mehr so aussehen, wie sie mal ausgesehen haben. Aber was Lang hier aus Berlin macht und was er aus Berlin rausholt, ich weiß
Folge
nicht.
Folge 3.
Folge 3? Wow.
Ja. Oh.
Wow. Aber was er da halt aus Berlin rausholt und wie er Berlin in Szene setzt, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel im Studio entstanden ist oder nicht, aber das fand ich schon beeindruckend, was für eine auch hier eher unheimliche Aura Berlin zum Teil bekommt und trotzdem noch so eine Nahbarkeit hat, wenn zum Beispiel auf offener Straße diese Mördersuche verhandelt wird oder diskutiert wird und so weiter oder irgendwelche Zeitungsartikel dann wieder heiß durch die Gegend geschrien werden und so, ne?
Ja, es wird nämlich im Film auch nie explizit erwähnt. Also man sieht es immer nur so, wie du es schon sagst, in so Zeitungsberichten sieht man dann die Stadt oder im Hintergrund, aber es wird nie gesagt, dass man sich in Berlin befindet.
Und trotzdem sieht es glaubhaft und authentisch aus. Das ist es halt, was es so kombiniert. Das ist, finde es auch sehr krass, ja.
Ja.
Ohne natürlich, dass wir ja jemals durch dieses Berlin der Zeit natürlich gehen konnten überhaupt, aber ich glaube dem Film das irgendwie. Das ist schon krass, ja.
Was wolltest du sagen, Tino?
Welcher Drehort sehr, sehr schön zum Besuchen ist, und die haben wir jetzt auch gar nicht in unsere Liste aufgenommen, weil mir das auch gar nicht bewusst war, dass die in Berlin spielen, aber die Fraueninsel, das ist so eine 1,5 Kilometer lang mal 0,5 Kilometer breite Insel in Berlin. Und die hat irgendwie Friedrich Wilhelm der Erste oder Friedrich Wilhelm der Zweite, hat sich da so ein Lustschloss hingebaut und da erst Kaninchen gezüchtet und dann aber auch ganz viele Pfauen auf die Insel gebaut. Deswegen heißt die Pfaueninsel, und die Pfaue laufen da auch frei rum. Also als Location für so einen Nachmittagsausflug ist das super. Und da spielen 6 Edgar Wallace Filme. Also Türme in 7 Schlössern spielt da, Hund von Blackwood Castle. Blackwood Castle ist das Lustschloss für die Geliebte von Friedrich Wilhelm des Zweiten von Preußen. Gorilla von Soho spielt da und Neues vom Hexer.
Neues vom Hexer, cool.
Ja, ja, und immer alles sehen die da halt quasi so, weil ich war da auch schon ein paar Mal, und das ist immer ein wunderschönes Ausflugsziel, aber dadurch, dass da diese Tiere rumlaufen, wo du ja immer so, also die sind nicht so viele, du hoffst halt immer, dass du einen siehst, deswegen bist du die ganze Zeit auf dieser Insel und hältst so Ausschau, dass du ein Pfau irgendwo siehst, und dann ertauchen so diese Schlösschen und so Gartenhäuser und diese so Gewächshäuser, die so im 18. Jahrhundert entstanden sind, auf. Deswegen hat das schon so was leicht Mystisches und so ein bisschen verwunschen ist.
Also mit uns und bist du noch nie dahin gegangen, Tino.
Echt? Ja, wenn ihr in Berlin seid, gehen wir auch immer nur zu Talk to Me Premiere, und dann sagt Schröckert, wie, ich muss auch morgen früh raus.
Ja, gut,
und
dann ist er
verschwindet er wieder. Wir können gerne.
Und wenn wir nachts hin können, um uns irgendwelche Pfauen anzuschauen, die in der Nacht da rumstolzen, ja, dann bitte, dann gehen wir da auch nachts hin.
Nach der Sky Sharks 2 Premiere machen wir das.
Ja, eben, ja, genau, so. Ja.
Ja, nicht immer nur diese schmierigen Clubs wie KitKat und so, ne?
Ja, eben. Ja.
KitKat war, glaube ich, noch nie schön da. Also, das war nett da, ne? Das wollte ich nicht sagen.
Im KitKat?
Ja.
Willst du uns immer mit Babyöl einräumen, aber nicht mal auf das Schlösschen führen? Also, das ist wirklich.
Ja.
Gut, so, aber da sagst du ein gutes Stichwort.
Apropos Babyöl.
Genau, wir reiben uns jetzt auch mit Babyöl ein und machen hier mal
dann
einen ganz.
Dann legen wir dieses Babyöl wieder in den Korb zurück.
Genau, und wir machen einen ganz glitschigen Abgang jetzt hier so. So ungefähr wie Frau Ajani im U-Bahn-Tunnel.
Ja. Aber warte, ich muss noch die eine kurz, weil dann, ich habe nämlich die Klammer eben aufgemacht. Welcher Berlin-Film, der spielt aber auch nicht so wirklich in Berlin, aber man sieht ein paar Sachen, ist der Kalte Finger. Das war nämlich auch so ein Erotik-Horror-Thriller, wo ein Typ bei so einer Hotline im Krankenhaus arbeitet und gleichzeitig aber auch noch einen Nebenjob an so einer Sex-Hotline hat. Und einer seiner Kunden, das ist nämlich der Kalte Finger, der schildert immer seine zunehmend brutaler werdenden Sexfantasien, und irgendwann realisiert der Typ, oh, das sind ja gar keine Fantasien, der bringt ja wirklich Frauen um. Und der ist durch sein Entstehungsjahr auch, glaube ich, aus heutiger Sicht eher so cringy, weil damals fand ich den sehr beeindruckend, und jetzt schließt sich auch die Klammer zum U60, der Soundtrack ist nämlich größtenteils von Sven Feth, und damals gab es nämlich auch eine Cocoon-Klamottenmarke, also Cocoon war so das Label von Sven Feth, und die Schuhe hatten an der Seite einen kleinen Schlitz, und da stand auf der offiziellen Webseite und in diesem Katalog von Cocoon, dass man da eine Aspirin reinmachen soll, falls man Kopfschmerzen im Club bekommt. Also das offizielle Label
in seinem Club, in seinem Kuhun-Club.
Ja, also kannst du natürlich auch in jeden anderen Club, aber das ist quasi so, und das war dann einfach so, also das war so das Level an, was ist das, Gag, Meta-Humor oder sonst irgendwas, der zu dieser Zeit irgendwie gefahren wurde, dass einfach so ein Schuh, der war echt teuer, so 250 oder so, dass der einfach so einen Schlitz hat, wo man eine Aspirin reinmacht.
Der kalte. Oder was anderes.
Das ja, war eben.
In Tablettenform. Ja. Ich finde aber die Tagline auf dem Plakat gut, der kalte Finger, sie sind jung, sie sind gut drauf. Und sie lieben die Gefahr.
Ja.
Der Film hat übrigens eine Review auf Letterboxd. Überhaupt.
Ein Review. Eins
nur echt. Gequirlte Privatfernsehkacke. Von vorgestern.
Krass. Der ist nicht, also ich habe den als ganz okay in Erinnerung. Hier, Filmdienst, weitgehend gelungener Thriller, der durch einen wirkungsvollen Soundtrack unterstützt, eine dichte Spannung aufbaut und sie auch hält. Das Ende schießt jedoch über jedes Ziel hinaus. Also,
klingt für mich also Letterboxd sagt mir so cool wie Leichenschmaus mit Matt Eagle und Vita Miles.
Aber krass hier, ich meine, bleibt treu. Ja, gut, jetzt wird schwierig. Claude Oliver Rudolph, Eva Hassmann.
Ja, Gail
Taft.
Gruschenka Stevens. Oh. Aber da hatte fehlt schon das Cocoon-Label, ja? Das heißt, das war schon die
das
Zeit.
Das weiß ich nicht so genau. Das war so in dieser Zeit. Also das verschwimmt leider in meiner Erinnerung. Also die Schuhe können auch gut und gern 3-4 Jahre später, weil der Soundtrack ist auf IQ rausgekommen. Also kann sein, dass das mit dem Schuh erst später war. Aber das ist bei mir alles so ein Brei.
Okay, also wenn es IQ Records war, dann ist es noch nicht Cocoon. Hm. Dann ist es noch nicht Cocoon, weil das kam später, Cocoon Recordings, meine ich.
Ja, aber der war jedenfalls auch.
Das kam zwei.
Ja, damals fand ich den gut. Will ich auch irgendwann noch mal gucken, weil das macht immer, also es bereitet mir immer große Freude, so diese Filme, die man so zwischen 95 und 2005 geil fand, in diesem Genrebereich dann noch mal zu gucken, weil viele sind halt leider so erbärmlich gealtert, was wir auch neulich bei Riddick, bei Dings, wer ist der Erste?
Pitch Black,
was wir auch an Pitch Black festgestellt haben, dass das leider eine Zeit ist, wo vieles nicht so geil altert. Tattoo will ich noch mal gucken. Ich hab Bock auf ein paar von den Sachen. Und natürlich Anatomie 2.
Ja, aber Tattoo will ich mir auch noch mal reinziehen. Das war ja der mit August Diehl, ne? Also,
ja.
Genau. Weil den habe ich auch noch relativ gut in Erinnerung. Antikörper muss ich nicht reinziehen. Da weiß ich, dass den finde ich immer noch gut. Den habe ich vor ein paar Jahren schon noch mal gesehen.
Den finde ich auch immer noch gut, ja. Also echt den gut gealtert
ich,
auch.
Den finde ich klasse. Den kalten Finger, den packe ich mir jetzt mal interessehalber auf die Watchlist.
Und ja, ich glaube auch, dass der für dich mehr, also wegen Musik und genau. So noch mehr lohnt, als den einfach so zu empfehlen.
Und welchen ich jetzt auch irgendwie nochmal dann mir auf die Watchlist packe, ist dieser Hager. Weil wenn der von Kevin ist, dann Kevin Kopacker, der Mann, der Dawn Breaks Behind the Eyes gemacht hat, auch ein überraschender überraschend gelungener deutscher Genrebeitrag, meiner Ansicht nach. Dann habe ich jetzt auch daran echt Interesse.
Ich habe aber von dem vorher noch nie irgendwas gehört. Also den habe ich auch nur gefunden, als ich nach Horrorfilm mit Berlin-Bezug gesucht habe. Und da geht es um einen Polizisten, der nach einer Droge sucht, die den Benutzern Visionen der Hölle gibt. Also klingt auch gut, ist auch nicht 1000 Jahre alt oder so. Aber finde ich auch wieder ein bisschen verstörend, warum keiner, oder André, du kannst auch, hast auch vorher noch nie was von dem gehört, oder?
Nee, ich sehe es auch gerade, stimmt, von das, dem Hades das, und Dawn ja, Breaks Behind the Eyes.
Also eigentlich hätte man von dem schon mal irgendwie was hören müssen. Das ist immer
ein bisschen.
Ich schreibe ihn mal an.
Schreckend, ja.
Ich schreibe ihn mal an.
Du bist auch der Hagerste von uns.
Nee, ich glaube, das ist André, der.
Das bin ich.
Ja, der leider gezwungenermaßen nichts essen durfte mehr, außer Weizen.
Hey, ich hab in meinem Urlaub 5 Kilo zugenommen. In einer Woche.
Geil.
Nice.
Geil.
Hast du richtig zugehauen, oder?
All you can eat Buffet, auch um die Uhr.
Alter.
Nice. Ich habe eigentlich nur gefressen.
Sehr gut. Aber jetzt darfst du ja auch wieder, also dementsprechend ist
es. Jetzt darf ich wieder, ja.
Ja. Cool.
Oh, ich will auch all you can eat.
Dann würde ich sagen, marschieren wir jetzt ab zum Buffet.
Ja.
Und wünschen aber euch da draußen eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet jetzt hier ein paar Inspirationen für euren nächsten Berlin-Ausflug, wo man in welche Ecke am besten nicht hingehen sollte. Oder wo man halt Tino.
Wenn ihr die Schlosstour bei Tino buchen wollt, dann schreibt uns pfauenfeder@jorgeschehen.de auf eine Mail.
Also, wenn ihr wirklich dorthin gelangen wollt, wo Tino sich mit so ein paar Pfauen einen wegballert und schön mal. Vielleicht das ein oder andere Teil einklingt oder so.
Ja, eben. Oder ihr trefft mich einfach an der ersten Ampelanlage Europas, die 1924 auf dem Potsdamer Platz in Betrieb genommen wurde. Ich kann so viele Fakten nicht. Oder ich bin im Lippenstiftmuseum oder im Buchstabenmuseum oder besonders toll das Straßenlaternenmuseum, was einfach nur so 200 Meter Weg ist in so einem Park, wo verschiedene Straßenlaternen stehen.
Ja. Mhm. Da findet
und das Lippenstiftmuseum ist bei jemandem privat zu Hause. Das stelle ich mir äußerst gut vor.
Ja. Und falls wir noch irgendeinen Berlin-Film vergessen haben sollten oder falls es noch irgendwelche Filme gibt, die eurer Meinung nach Berlin besonders cool oder hässlich oder aufsehenerregend in Szene setzen und die jetzt hier nicht genannt worden sind, lasst es uns gerne wissen. Schreibt es auch von mir aus gerne unter die Letterbox-Liste, die wir im Laufe des Tages oder der nächsten Woche anlegen werden zu dieser Folge. Das ist immer ganz hilfreich, weil dann kann man da, glaube ich, daran, auch andere Leute können dann gleich, sage ich mal, ihre Watchlist befüllen oder zumindest das, was für sie interessant klingt, auf
ihre Watchlist packen. Genau, Link zur Liste, wie immer in den Shownotes.
Genau.
Ja. So, und jetzt noch ein kleines Quiz für euch und der Verlierer muss die Liste anlegen. Wie oft gibt es die Waldstraße in Berlin? Wer näher dran ist, hat gewonnen.
107 Mal.
Was hast du gesagt, André?
14.
Auch 100? 14? Ja, okay. Da hat Daniel sich natürlich jetzt völlig ohne Grund in diese Liste reingequetscht. 12-mal gibt's die Waldstraße. Lindenstraße nur 10-mal. So, tschüss.
Was für eine Liste. Naja, gut. Tschüss, macht's gut.
Bis nächste Woche. Tschüss.